Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Wer schon mal live bei einem meiner Vorträge mit dabei war, weiß sehr genau, wie ich zum Thema Eikonsum stehe. Ich stelle dort dem Publikum auch immer die gleiche Frage, wer isst denn gerne regelmäßig Eier? Und das Ergebnis, das ist sehr eindrucksvoll und auch vielsagend. Praktisch alle Menschen heben die Hand, mit Ausnahme von denen, die sich natürlich vegan ernähren. Ich finde, das ist ein sehr gutes Zeichen von Mutter Natur, dass ein Naturprodukt, das Ei ist ein Naturprodukt, gutes fällt der Henne aus dem Hintern, trägt aber dafür keine Zutatenliste. Wenn das allen Menschen gut schmeckt und wir ganz gerne auch etwas mehr davon essen, dann kann es so schlecht für die Gesundheit nicht sein. Gerade jetzt im Kontext zu Ostern möchte ich mich um die Frage von Marco kümmern, die mich erreichte. Er schrieb mich an, ich esse so gerne Eier, habe aber Sorge wegen des Cholesterins. Mein Arzt sagt, ich solle pro Woche maximal 2 Eier essen. Gut, fangen wir vorne an. Cholesterin ist eine fettähnliche Substanz, die zu ungefähr 3/4 im Organismus, in der Leber, selbst hergestellt wird und dann über die Blutbahn genau dorthin transportiert wird, wo es gebraucht wird. Ja, also eine lebenswichtige Substanz. Und ich mache es noch ein bisschen genauer. Wenn der Körper ungefähr 70 Billionen Zellen hat, dann musst du wissen, dass jede Zelle ohne Ausnahme Cholesterin in der Zellmembran, in der Zellhülle braucht, damit die Zelle auch ordentlich funktionieren kann. Jede Zelle braucht dieses lebenswichtige Cholesterin. Es geht aber noch viel weiter. Cholesterin ist beispielsweise auch ganz wichtig für die Produktion des Vitamin Ds. In Kombination mit der UVB-Strahlung der Sonne in der Haut wird eben die Vorstufe für das eigentliche Calcitriol, das eigentlich wirksame Vitamin D-Hormon, letztendlich produziert. Wir brauchen also Cholesterin auch für das Vitamin D. Und wir brauchen es zum Beispiel für eine ganze Reihe von Hormonen, wie beispielsweise das Cortisol, das wichtigste Stresshormon, das ganz entscheidend ist, wenn wir psychischen und physischen Stress regulieren wollen. Der psychische Stress, den kennen wir durch die Arbeit, durch die Herausforderung des Alltags und so weiter. Und mit Cortisol sind wir dem deutlich besser gewachsen. Der physische Stress, das könnte beispielsweise eine stille Entzündung sein, die ganz viele Menschen betrifft und man alleine deshalb auch mehr Cortisol permanent produziert, was wiederum auch regelmäßig von diesem Cholesterin braucht. Das erwähne ich deshalb, weil, wenn wir Cholesterin senken wollen, wenn man das überhaupt senken möchte, da komme ich nachher nochmal drauf zu sprechen, dann sollten wir an der Stressachse arbeiten, dem psychischen und dem physischen Stress. Stichwort antientzündliche Ernährung. Das ist nämlich das eigentliche Problem, dass wir uns heutzutage so ernähren, dass wir entzündliche Prozesse produzieren und somit das Cholesterin oxidiert. Okay, du merkst, es gibt viel Information zu diesem Thema Cholesterin und das vorneweg für die, die es eilig haben. Wenn ich auf jedem meiner Vorträge empfehle, regelmäßig Eier zu essen, am besten von möglichst guter Qualität, dann kann das eigentlich so schlimm sein, wie es immer wieder hingestellt wird. Ja, dann brauchen wir beispielsweise auch das Cholesterin für die Reproduktionsachse. Also sprich für die Herstellung von Östrogenen und dem Testosteron, also für untenrum. Und wir brauchen es für obenrum, für das geschickte Denken, für kluges Denken. Denn ein Großteil der Trockensubstanz des Gehirns besteht aus Cholesterin. Also genau hingehört, wir brauchen es für gutes Denken und für untenrum. Liebe Männer, kleiner Hinweis, wenn die Frau kommt und sagt, Schatz, du hast einen dicken Schnitzelfriedhof, wir sollten unbedingt uns mal fettfrei ernähren und damit auch kein Cholesterin über die Nahrung aufnehmen, dann könnte das durchaus Probleme geben. Das heißt, das Denken läuft nicht mehr wie geschmiert. Das heißt, wir verblöden mit der Zeit und können untenrum auch nicht mehr. Oder anders gesagt, wir können nicht mehr pimpern, vergessen aber auch, dass es mal Spaß gemacht hat. So, jetzt aber Spaß beiseite. Ja, was sind denn eigentlich diese generellen Blutfettwerte, Thema Cholesterin, wo wir uns immer wieder konfrontiert mit fühlen oder sehen oder beim Arzt eben immer wieder hören müssen, dass wir unbedingt auf das Cholesterin achten müssten? Es gibt zum einen, jetzt mal ganz grob unterteilt, es gibt noch viele kleinere Stufen, das LDL-Cholesterin und das HDL. Kann man sich super einfach merken, was tendenziell eher gut und böse ist. Das LDL ist das liederliche, LDL. Und das HDL ist das Hab-Dich-Lieb-Cholesterin. Man versucht immer, dass man das LDL-Cholesterin einigermaßen im Griff hat. Also laut den Denn Zahlen, die man immer wieder bekommt, auch auf den Laborwerten, sollte das Gesamtcholesterin nicht über 200 Milligramm pro Deziliter steigen. Aber da gibt es eben diese Untergruppierung in LDL und HDL. Das LDL-Cholesterin sollte 150 Milligramm pro Deziliter nicht übersteigen und das HDL, das sollte möglichst hoch sein. Vereinfacht gesagt, das HDL holt das schlechte Cholesterin wieder ab, bevor es oxidiert und somit richtet es eben in den Gefäßen dann keinen Schaden an. Wer einen HDL-Wert von 60 Milligramm pro Deziliter hat und aufwärts, der ist praktisch komplett geschützt vor einem kritischen Verlauf mit zu viel Cholesterin, das eben eventuell aufgrund von Entzündungsprozessen im Körper oxidiert. Es gibt auch ein Verhältnis, das wesentlich aussagekräftiger ist, nämlich das LDL zu HDL Verhältnis. Das sollte den Wert von 3:1 nicht überschreiten. Nehmen wir einfach mal das Beispiel, du hast einen LDL-Wert von 150 und einen HDL-Wert von 50. Dann ist das genau 3:1 und damit ist es noch in Ordnung. Wenn du jetzt einen Wert von 200 Milligramm pro Deziliter LDL hättest und nur 40 von dem HDL, dann hättest du ein Verhältnis von 5:1. Und das korreliert wohl eben mit einem schlechteren Status in Bezug auf Herzinfarkt, Schlaganfälle und so weiter. Also bis 3:1 ist alles in Butter, sozusagen. Dann gibt es aber noch einen anderen Wert, den ich auch sehr interessant finde, nämlich das Verhältnis von den Triglyceriden zu HDL-Cholesterin. Und das sollte ebenfalls 3:1 nicht überschreiten. Jetzt haben die Triglyceride nicht grundsätzlich was mit dem Cholesterin zu tun, aber auch hier gibt es diese Korrelation zwischen zu hohen Triglyceridwerten, was übrigens sehr häufig nicht fettreich in der Ernährung assoziiert ist, sondern eher mit vielen schlechten Kohlenhydraten in Korrelation steht. Ja, also wer hohe Triglyceridwerte hat, der sollte unbedingt seinen starken Kohlenhydratkonsum überdenken. Aber auch hier, der Wert sollte maximal 3:1 haben und eben den nicht überschreiten. Ja, jetzt der Kontext zu Ostern. Also, seit Jahrzehnten gibt es ja dieses Ernährungsmärchen, dass das Cholesterin im Ei eben das Blutcholesterin erhöhen würde. Und tatsächlich, das ist nicht so ganz einfach, weil die Studienlage ist sehr verwirrend. Es gibt die, die genau das behaupten, dass eben das Nahrungskolesterin und das Ei hat im Verhältnis zur Größe verhältnismäßig viel Cholesterin, dass das eben das Gesamtcholesterin im Blut ansteigen lassen würde. Und dann gibt es die Studien dagegen, die genau das eben nicht bestätigen, dir ganz klar sagen, es stimmt einfach nicht. Du musst gerade bei Studien dir immer die Frage stellen, cui bono, also wem nutzt es? Du darfst dabei nicht vergessen, dass Cholesterinsenker, Medikamente, zumindest noch vor einigen Jahren ein ganz, ganz dickes Geschäft waren. Ich habe da mal eine Zahl rausgesucht, weil ich das sehr spannend fand. Es gibt von dem Pharmaunternehmen Pfizer, das jetzt mittlerweile eigentlich allen bekannt sein müsste, gibt es ein Produkt, das heißt Lipitor. Und mit diesem Lipitor wurde ein Gesamtumsatz gemacht, also seit es dieses Medikament im Markt gibt, von 142 Milliarden. Oh, jetzt weiß ich nicht, ob Dollar oder Euro, aber letztendlich, das gibt sich dann auch nicht mehr so viel. 142 Milliarden, das ist eine Summe, die können wir uns normale Menschen überhaupt nicht vorstellen. Das ist unfassbar mit einem einzigen Medikament. Die Umsätze für dieses Lipitor gehen seit 2011 stark zurück. Warum? Weil das Patent ausgelaufen ist und jetzt können Generikas übernehmen. Das sind Ersatzprodukte, die eben dann am Markt letztendlich über den Preis entscheiden und nicht ein patentiertes Produkt, was einen Preis letztendlich dann ausweisen kann, wie es gerade lustig ist. Ja, also ein patentiertes Produkt kann einen unmöglich hohen Preis verlangen. Ein nicht mehr patentiert geschütztes Produkt oder patentgeschütztes Produkt kann das nicht. Deswegen sind auch diese Lipitor-Umsätze drastisch heruntergegangen. Cholesterinsenker waren zumindest ein ganz, ganz großes Geschäft und das ist wohl auch einer der Gründe, warum dieses Gesamtcholesterin, was früher mal bei 260 lag, dann auf 240, 220, auf 200 runterging, weil eben immer mehr Menschen potenziell in diesen anscheinend kritischen Cholesterin-Gesamtbereich reingerutscht sind und eben dann vom Weißkittel eben durchaus Cholesterinsenker empfohlen bekommen haben. Anstatt mal tatsächlich an der Basis anzusetzen. Und das ist eben genau das, wo ich hierfür sensibilisieren möchte. Cholesterin an sich ist nicht das Problem, sondern oxidiertes Cholesterin ist das Problem. In aller Kürze, ich versuche es so kurz wie möglich zu machen. Wenn Blutgefäße sich entzünden, werden die brüchiger. Wenn sie brüchig werden, kann es da Verletzungen geben. Dann kommt Cholesterin und versucht das eben zu kitten. Das ist eine der Aufgaben in diesem Gesamtkontext, dass eben die Blutgefäße wieder geheilt werden. Wenn aber oxidiertes Cholesterin damit eingebaut wird, erkennt das Immunsystem als Feind. Dann kommen Makrophagen, also die Makrophagen, die Fresszellen des Immunsystems und fressen das, fressen sich voll, platzen, es bilden sich Schaumzellen, daran bindet sich dann Calcium und das verhärtet eben dann die Blutgefäßwand. Es kommt zu Plaque, es kommt eben auch zum Bluthochdruck, weil diese ehemals sehr dehnfähigen Strukturen eben immer mehr aushärten. Achtung, der Ausgangspunkt waren die Entzündungen, nicht das Cholesterin. Das ist ein ganz entscheidender Punkt aus meiner Sicht. Und dann das oxidierte Cholesterin durch zu viele freie Radikale, durch zu wenig Schutz über Antioxidantien. Ich weiß, sind gerade sehr viele Informationen, aber nochmal, wenn du weißt, wie ich über das Ei denke, dann ist die Kernbotschaft an dieser Stelle schon mal, ess Eier so viel, wie es dir schmeckt. Ganz einfach. Komme ich aber auch nochmal ganz kurz drauf zu sprechen. Aber mich ärgert es einfach, dass immer wieder nur auf dem Cholesterin rumgehackt wird und dass es ja so schädlich wäre, anstatt mal an die Basis ranzugehen, nämlich eine antientzündliche Ernährung, die wesentlich wichtiger ist, um möglicherweise auch das Gesamtcholesterin zu senken. Da komme ich nachher auch nochmal zu, nämlich das Thema physischer und psychischer Stress, wie vorhin schon mal angesprochen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, das oxidierte Cholesterin ist das Problem, nicht das Cholesterin an sich. Und bei uns in Deutschland empfehlen die Fachgesellschaften leider noch immer 2 bis maximal 3 Eier pro Woche. Also ich kann ja sagen, wenn ich ein Rührei mache, dann besteht das aus mindestens 3 Eier und ich esse das auch gerne mehrmals pro Woche. Ist also ein völliger Quatsch. Es gibt auch übrigens eine relativ neue Studie, die werde ich auch verlinken in die Shownotes des Podcasts beziehungsweise in die Videobeschreibung. Und diese Studie sagt ganz klar, dass man bis zu 3 Eier pro Tag essen kann. Also das ist dann 7-mal mehr als das, was in Deutschland immer noch empfohlen wird. Und dass sich sogar auf das gute, auf das wertvolle HDL-Cholesterin auswirken kann. Man darf dabei nicht vergessen, dass ein Ei alles liefert, was ein Küken in einem befruchteten Ei bräuchte, um zu einem kompletten Leben heranzuwachsen. Da stecken alle 47 Einzelbausteine drin, von denen ich in meinen ganzen Videos und Podcasts immer wieder spreche. 47 stehen da drin. Moment, stopp, stimmt nicht. Es sind 46, denn eines fehlt, ein Vitamin, das Vitamin C. Weil bis auf ganz wenige Ausnahmen, zu denen wir Menschen als Tier gesehen auch gehören, produzieren praktisch alle Tiere ihr Vitamin C mit der Hilfe von einem bestimmten Enzym aus Kohlenhydrate selbst. Nur wir Menschen und auch eine bestimmte Affenart und Meerschweinchen tun das nicht. Und deswegen muss ein Küken im Eigelb auch kein Vitamin C haben, weil das Küken, wenn es darin heranwächst und auf alle 46 zurückgreift, dann kann es das Vitamin C selbst produzieren. Ich finde alleine das ist schon mal wert, erwähnt zu werden, dass in einem Eigelb, nicht im Eiweiß, im Eigelb, jeder Nährstoff drinsteckt, was ein Küken braucht, um zum Leben heranzuwachsen. Und wir geben es der Katze und wundern uns, dass die ein glänzendes Fell bekommt und steinalt wird und uns brechen die Fingernägel ab. Das ist ein ziemlicher Irrsinn. So. Jetzt ist die Frage, wie ist der Ernährungseinfluss in Bezug auf das Cholesterin? Es ist so, dass man mit einer cholesterinarmen Ernährung kaum einen Einfluss auf das körpereigene Cholesterin hat. Man spricht von ungefähr -2% Senkung. Von mir aus lass es -5% sein, aber das ist nicht signifikant, nicht wirklich. Wenn man sich da mit fettarmer Ernährung, cholesterinfreier Ernährung herum quält in Gänsefüßchen und es letztendlich kaum einen Impact hat, dann ist es doch irgendwie echt ziemlich schlecht. Es ist aber so, eine fettreiche Ernährung, bestehend aus vielen tierischen Produkten, die hat tatsächlich einen signifikanten Einfluss auf das Cholesterin. Aber jetzt, Achtung, jetzt kommt ein sehr entscheidender Punkt. Wenn ich mich eben sehr pflanzlich ernähre, beispielsweise mal ganz extrem vegan ernähre, dann ist es so, dass ich durch diese viele Pflanzenkost den Körper auf anti-entzündlich stelle. Und damit senken wir nicht über das fehlende Cholesterin, sondern über den sehr hohen Anteil an Pflanzenkost die Entzündungsprozesse im Organismus. Und damit brauchen wir beispielsweise auch viel weniger von diesem Cholesterin, dem wichtigsten Stresshormon. Und wenn wir weniger Cholesterin brauchen, weil der Körper eben anti-entzündlich ist, dann kann eben auch die körpereigene Cholesterinproduktion nach unten gefahren werden. Dann haben wir eine signifikante Anpassung tatsächlich. Aber nicht, weil das Cholesterin fehlt, sondern weil wir uns eben anti-entzündlich ernähren. Umgekehrt, wer eben ganz viel tierische Produkte isst, der neigt tendenziell, nicht immer, eher dazu, dass er eben auch dann nicht so hochwertige tierische Produkte isst, also billigstes Fleisch oder auch Milchprodukte von Hochleistungseutern beispielsweise, von Kühen, die artfremd gefüttert werden, dann wiederum einen sehr hohen Omega-6-Anteil haben. Das gilt übrigens auch für das Massentierfleisch, was ebenfalls tendenziell eher einen höheren Omega-6-Anteil hat. Ich erwähne das deshalb, weil Omega-6 in zu großer Menge entzündliche Prozesse provozieren kann, worauf der Körper eben dann mit Cortisol und eben dann auch mit einem erhöhten Gesamtcholesterin bzw. LDL-Cholesterin reagieren könnte. Du verstehst die Zusammenhänge, das ist die Problematik. Ja, wie kann man jetzt gute Cholesterinwerte erreichen, wenn man es wirklich darauf anlegen möchte? Also das Allerwichtigste ist anti-entzündlich. Nochmal, weil es wichtig ist, weniger entzündete Blutgefäße, weniger Verletzungen. Es muss weniger Cholesterin produziert werden, um diese Verletzung auszuheilen. Und es muss weniger Cortisol produziert werden. Deswegen haben wir eben hier eine mögliche Senkung des Gesamtcholesterins als Folge. Nicht rauchen ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und Alkohol, also mindestens möglichst wenig. Das wäre ganz gut. Eine grundsätzlich gesunde Ernährung bedeutet natürlich dann Zucker deutlich reduzieren, dann eben auch mehr Pflanzenkost als tierische Kost. Ich bin nicht grundsätzlich gegen tierische Kost. Gerade das Ei halte ich für sehr wertvoll, wenn es aus einer vernünftigen Quelle kommt. Man sollte also tatsächlich mal selbst auf den Bauernhof fahren und Hühner frisch auspressen und nicht die billigsten Eier für 10 Cent das Stück im Supermarkt kaufen. Und die Hühner sollten eben auch, ja, möglichst das gute Futter bekommen, am besten draußen irgendwo rumrennen können, im Boden scharren, Würmer picken, dann kann man davon ausgehen, dass eben das Omega-6-Omega-3-Verhältnis auch deutlich besser ist, das gesamte Ei einfach deutlich wertvoller ist. Also auch immer wieder hier die Quelle, wo praktisch das Ei herkommt, das Huhn, wie hat das gelebt, das ist wieder der entscheidende Punkt. Bei den Ölen rate ich ausdrücklich, dass wir solche leider immer noch typischen Küchenstandardöle wie das Distelöl, Sonnenblumenöl, Maiskeimöl weglassen, weil es viel zu viel entzündungsfördernde Omega-6-Fette hat. Und deswegen, wir sollten mehr von einem grundsätzlichen Olivenöl als Öl, als Basis nehmen. Ein gutes Olivenöl ist perfekt die Basis für eine gesunde Küche. Auch mehr Omega-3 halte ich für enorm wichtig, weil das Omega-6 eben in Konkurrenz zu Omega-3 steht. Auch das ist ein etwas komplizierter Prozess. Es braucht zwei ganz bestimmte Enzyme, die miteinander konkurrieren. Und habe ich zu viel Omega-6, dann werden die Enzyme eher fürs Omega-6 verwendet und bleibt dann weniger fürs Omega-3 übrig. Und dann können sich eben Entzündungen im Körper bilden. Deswegen fettreichen Fisch aus möglichst Wildtierhaltung, also Wildlachs beispielsweise, oder eben ganz hoch konzentriert in Form von Omega-3-Kapseln, wo eben sehr viel EPA und DHA drinstecken. Bei Vita Moment haben wir ein Produkt entwickelt, das kann ich gerne mal sagen, wir haben für die Entwicklung 1,5, fast 2 Jahre gebraucht, weil wir das Beste vom Besten haben wollten. Und wenn du magst, dann kannst du mal in die Shownotes zu diesem Podcast oder in die Videobeschreibung gucken. Ich habe es dort einmal verlinkt. Das Ganze haben wir auch als vegane Version. Gerade vegan lebende Menschen haben zwar weniger ein Problem wegen dieser Entzündlichkeit, ja, weil sie eben einen sehr hohen Pflanzenanteil haben. Aber sie haben auf der anderen Seite eben dann das Problem, dass sie zu wenig von diesem EPA und DHA haben. Und das auch sehr signifikant. Auch da wäre es sinnvoll, nicht aus anti-entzündlichen Gründe, sondern aus anderen Gründen eben dann ein gutes Produkt zu haben. Wir haben eins bei Vita Moment auf Algenbasis mit einem verhältnismäßig sehr hohen Anteil EPA und DHA. Dann Bewegung und Sport. Warum? Weil das nämlich dann dem Stress entgegenwirkt. Und alles, was Stress abbaut, hilft letztendlich auch indirekt das Cholesterin zu beeinflussen. Denk bitte dran, viel Stress, viel Cortisol, ich brauche mehr Cholesterin. Und wenn das Ganze eben heruntergesenkt wird, dann braucht der Körper auch nicht ganz so viel von diesem Cholesterin zu produzieren. Alles, was mit Entspannung zu tun, also nicht nur Sport und Bewegung, sondern eben alles, was dir gut tut und dich zur Ruhe bringt, ist hier wichtig. Genauso wie ein guter Schlaf, selbstverständlich. Da habe ich auch schon 1, 2, 3 Videos bzw. Podcasts dazu gemacht. Gut. Jetzt nochmal ganz kurz zurück zum Thema Osterei. Du siehst, Freifressschein für Eier. Mein Tipp ist immer mal 4 Wochen lang so viele Eier zu essen, wie es dir schmeckt. Höre bitte auf deinen Appetit, weil der Appetit wird häufig vernachlässigt. Der sagt dir sehr genau, wie viel Eier jetzt gut sind und wie viel nicht. Es kann sein, dass du nach einem Ei am Tag oder alle 3 Tage einfach sagst, schmeckt er nicht, brauchst du nicht mehr. Es gibt andere, und ich kenne die, die essen am Tag 4, 5, 6, ich kenne auch welche, die essen 10 Eier am Tag, finde ich jetzt ziemlich heftig, aber die machen das schon sehr, sehr lange, die haben Top-Blutwerte. Ich kann mich noch sehr gut an eine Dame erinnern, die hat genau diesen Tipp nach einer meiner Vorträge mitgenommen, hat angefangen, sehr viele Eier zu essen, und die kam dann, ich glaube, 1 Jahr später wieder auf einen der Vorträge und sagt, ich habe mir das gemerkt mit den Eiern, ich habe es umgesetzt und ich habe die besten Blutwerte meines Lebens, mein Arzt ist außer Rand und Band. Das ist jetzt kein Aufruf, dass du 10 Eier am Tag essen sollst. Bitte höre auf deinen persönlichen, auf den individuellen Appetit. Da kann es gut sein, dass du mal eine Woche lang richtig viele Eier isst und in der Woche 2 hast du gar nicht mehr so große Lust und isst eben nicht mehr so viele Eier. Wenn du Sorge hast um dein Cholesterin, dann mach doch Folgendes. Mach das mal 4 Wochen lang, Eier nach Appetit zu essen. Und dann gehst du zum Hausarzt, zur Ärztin, lässt dir das Cholesterin bestimmen. Es kann sein, dass der Arzt, die Ärztin danach anfängt, Eier zu essen. Weil auch ihr oder ihm schmecken Eier gut. Aber die sind eben häufig falsch geschult auf das Thema Cholesterin in Bezug zum Ei. Und da kommen eben dann häufig genau diese Tipps, die uns letztendlich auf lange Sicht nicht helfen. Denn Eier sind nicht nur randvoll mit wertvollen Vitalstoffen, Aminosäuren und auch diesen hoch ungesättigten Fetten EPA, DHA, mit Ausnahme von Vitamin C, das wissen wir. Aber sie machen auch satt. Und alles, was satt macht, uns lange satt hält, sorgt dafür, dass wir hinten raus insgesamt deutlich weniger Kalorien konsumieren, weil wir einfach lange gesättigt sind und keine Zwischenmahlzeiten brauchen. Das hilft letztendlich auch dann wieder auf der Achse des Abnehmens sozusagen. Okay, ja, ich denke mal, das war's für heute. Wenn du dich grundsätzlich für das Thema Ernährung interessierst und die Art und Weise, wie ich das hier transportiere, mal von der Pike auf kennenlernen möchtest, in einer denkbar einfachen, bildhaften und humorvollen Art und Weise, dann teste doch einfach mal meine Coaching-Plattform Leichter als du denkst. Wir gehen da 12 Wochen durch einen Veränderungsprozess. Wir verändern Gewohnheiten von vielleicht nicht ganz so gesund, ganz, ganz langsam entspannt und zärtlich auf gesund, sodass du nach diesen 12 Wochen erheblich Schwierigkeiten haben wirst, wieder zurück in die alten, vielleicht nicht so gesunden Gewohnheiten zu rutschen. Das ist der Anspruch, den mein Team und ich haben. Deswegen klick mal auf den Link in den Shownotes, in der Videobeschreibung und informier dich dort über das Video. Du hast die Möglichkeit, das Ganze erstmal für 1 Monat unverbindlich zu testen. Diese Chance solltest du jetzt nutzen. Wenn dich das Thema interessiert und du endlich mal Ruhe in diesem Ernährungsgedöns haben möchtest, möchte ich mir einfach so ein bisschen lapidar sagen. Also, das war's für heute. Wenn dir das Video gefallen hat, dann teile es gerne mit Menschen, die immer noch Angst vor Eierkonsum haben. Das betrifft meistens mehr die ältere Generation als die junge. Das ist zumindest meine Erfahrung, weil gerade die sind immer ganz vorsichtig mit dem Thema Ei. Und achte auf die Qualität. Ich glaube, das ist nochmal so ein Schlussappell. Das heißt, hochwertige Eier kaufen, nicht die billigsten Eier zu kaufen. Und jetzt noch ein Tipp zum Schluss, dann sind wir durch. Braune Eier sind keine Vollkorneier. In diesem Sinne, bleib gesund, aber mach auch was dafür.